Thema Macht fasziniert mich schon lange, weil ich immer wieder das Gefühl habe, dass mit Daten argumentiert wird und Daten sowas Objektives, Unbestechliches haben. Wenn was in einer Zahl dasteht, dann ist es gemessen, dann ist es belastbar, dann ist es neutral und objektiv. Und ich bin der Meinung, dass das überhaupt nicht stimmt, dass Daten auch in hohem Maße subjektiv sind und mit Daten sehr viel manipuliert werden kann, im positiven wie auch im negativen Sinne. Und dieses Thema Macht ist mir besonders deutlich geworden in einem aktuellen Projekt, in dem ich jetzt seit doch auch schon fast 2 Jahren arbeite. Und zwar ist es zusammen mit dem Zoll. Und ursprünglich wollte ich zusammen mit einer Forschungspartnerin mal untersuchen, ob der Zoll Daten und KI einsetzen kann, um seine Arbeit zu erleichtern und zu verbessern. Ja, und dann haben wir angefangen, uns damit auseinanderzusetzen und dann festgestellt, es ist überhaupt nicht damit getan, diese Daten zu nehmen, die da sind und zu analysieren und zu schauen, was steckt da drin. Und dann setzt man eine KI drauf und dann kommt irgendwie was ganz Cooles raus. Sondern wir haben angefangen, sind wirklich mal auch vor Ort hingegangen. Ich war 4 Wochen unterwegs an deutschen Flughäfen, bin mit Zollbediensteten mitgegangen und habe mit denen gesprochen, habe beobachtet, wie sie arbeiten, wo die Probleme haben. Und mir ist aufgefallen, boah, wenn wir die nicht einbinden, dann geht es alles in eine komplett falsche Richtung. Und dann habe ich verstanden, dass es ein Phänomen gibt, was nicht erst seit KI da ist, aber schon auch beim Thema Digitalisierung schon ganz groß war. Und es nennt sich in der Fachsprache, in der Forschung funktionale Devianz. Funktionale Devianz passiert dann, wenn Digitalisierung oder Technologie ganz allgemein eingesetzt wird und Menschen das Gefühl haben, sie werden nicht mitgenommen. Das heißt, sie werden kontrolliert, sie sind nicht mehr autonom, ihre Arbeit wird nicht mehr wertgeschätzt, sie sind vielleicht bedroht.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des KI und Tech Podcasts. Mein Name ist Holger Winkler und ich freue mich wirklich, dass du wieder da bist. Wer Daten hat und sie versteht, der hat Macht. Doch wie verändert das Unternehmen? Wie verschiebt sich damit Macht innerhalb von Unternehmen und was bedeutet das für unsere Zukunft? Dazu spreche ich jetzt mit Katharina Schüller, CEO von Startup. Ich wünsche uns allen spannende Impulse und ein wirklich erhellendes Gespräch. Let's go. Hallo und herzlich willkommen, Katharina.
Hallo Holger, schön, dass ich heute bei dir sein darf.
Ich freue mich auch sehr. Katharina, vielleicht bevor wir starten, 2 Sätze zu dir für alle, die dich noch nicht kennen. Und dann wird mich interessieren, was hat dich dazu gebracht, dich mit dem Thema Machtverschiebung durch KI in Unternehmen zu befassen?
Ja, mein Name ist Katharina Schüller. Ich bin Statistikerin und Unternehmerin. Habe es seit 23 Jahren mir zum Thema gemacht, mit der Frage auseinanderzusetzen, wie kann Statistik helfen, die Welt ein bisschen besser zu machen? Und das Thema Macht fasziniert mich schon lange, weil ich immer wieder das Gefühl habe, dass mit Daten argumentiert wird und Daten sowas Objektives, Unbestechliches haben. Wenn was in einer Zahl dasteht, dann ist es gemessen, dann ist es belastbar, dann ist es neutral und objektiv. Und ich bin der Meinung, dass das überhaupt nicht stimmt, dass Daten auch in hohem Maße subjektiv sind und mit Daten sehr viel manipuliert werden kann, im positiven wie auch im negativen Sinne. Also Menschen geleitet werden können, unterstützt werden können, aber auch behindert werden können. Und dieses Thema Macht ist mir besonders deutlich geworden in einem aktuellen Projekt, in dem ich jetzt seit doch auch schon fast 2 Jahren arbeite. Und zwar ist es zusammen mit dem Zoll. Es ist ein ganz, ganz spannendes Thema, zu dem ich da gekommen bin. Und ursprünglich wollte ich zusammen mit einer Forschungspartnerin, die aus der Kriminologie kommt, mal untersuchen, ob der Zoll Daten und KI einsetzen kann, um seine Arbeit zu erleichtern und zu verbessern. Weil das Thema organisierte Kriminalität wird ja auch immer extremer und gerade im Zeitalter von KI kann die, ich sag mal, Gegenseite ja ganz andere Waffen einsetzen und die müssen sich halt nicht an GDPR und DSGVO halten. KI-Verordnung halten. Ja, und dann haben wir angefangen, uns damit auseinanderzusetzen, haben da auch sehr positive Resonanz bekommen und dann festgestellt, es ist überhaupt nicht damit getan, diese Daten zu nehmen, die da sind und zu analysieren und zu schauen, was steckt da drin und dann setzt man eine KI drauf und dann kommt irgendwie was ganz Cooles raus. Sondern wir haben angefangen, sind wirklich mal auch vor Ort hingegangen. Ich war 4 Wochen unterwegs an deutschen Flughäfen, bin mit Zollbediensteten mitgegangen und habe mit denen gesprochen, habe beobachtet, wie sie arbeiten, wo die Probleme haben. Und mir ist aufgefallen, boah, wenn wir die nicht einbinden, dann geht es alles in eine komplett falsche Richtung. Und dann habe ich verstanden, dass es ein Phänomen gibt, was nicht erst seit KI da ist, aber schon auch beim Thema Digitalisierung schon ganz groß war. Und es nennt sich in der Fachsprache, in der Forschung funktionale Devianz. Funktionale Devianz passiert dann, wenn Digitalisierung oder Technologie ganz allgemein eingesetzt wird und Menschen das Gefühl haben, sie werden nicht mitgenommen. Das heißt, sie werden kontrolliert, sie sind nicht mehr autonom, ihre Arbeit wird nicht mehr wertgeschätzt, sie sind vielleicht bedroht oder es klappt einfach nicht. Und dann versuchen sie sich ihre Workarounds zu bauen und bauen sich so ihre Schleichwege und so weiter. Und das ist eine große Bedrohung für Organisationen, weil sich eigentlich Parallelorganisationen entwickeln. Und die sind dann wiederum eine Form von Machtverschiebung. Das heißt, wenn wir das nicht in den Griff kriegen als Unternehmen, dann kann es ganz schön kritisch werden.
Jetzt bleiben wir doch gleich bei dem Fall. Ihr habt ja dann irgendwas getan. Also die Maxime heißt ja dann, ich nehme jetzt die Mitarbeiter mit. Kennen wir im Moment fast in jedem Unternehmen, gibt es so ein Mitarbeitereinbindungsprojekt, mehr oder minder erfolgreich. Was hat das in deinem datengetriebenen Grundlagenprojekt plus minus konkret bedeutet?
Also erstmal war für mich wichtig zu verstehen, welchen Stellenwert eigentlich Daten und Statistik in der Organisation beim Zoll bisher hatten. Und da gab es ganz unterschiedliche Vorstellungen auf den unterschiedlichen Hierarchieebenen. Also ganz oben war man so der Überzeugung, diese Daten sind wichtig, um Vergleiche über die Zeit zu haben, um Risiken zu erkennen und so weiter. Und dann an der Ebene, wo die Daten erhoben werden, also wirklich bei den Zollbediensteten vor Ort, da war es dann so, oh, Lichtende, jetzt müssen wir noch was für die Statistik machen. Ja? Und so, und deswegen war aber auch gar kein Vertrauen in die Daten da, weil eigentlich diejenigen, die die Daten erhoben haben, überhaupt nicht verstanden haben, was damit eigentlich passieren soll. Für die war keinerlei Stellenwert da, für Datenqualität zu sorgen, sondern es war halt eine lästige Pflicht, die eigentlich eher noch bestraft wurde, als belohnt wurde. Und an einer anderen Stelle, wo diese Daten dann genutzt werden sollten, da war das gar nicht bekannt, dass es diese Probleme gibt. Oder vielleicht wusste man es auch und wollte es aber nicht sehen oder so. Ich glaube, das ist ja auch in vielen Organisationen so. Und deswegen war so die Vorstellung da, dass in diesen Daten viel mehr drinsteckt, was aber überhaupt nicht vorhanden war, weil die halt vieles nicht abbilden konnten. Und das ist mir dann so klar geworden und das ist auch das Thema, mit dem wir uns gerade sehr viel beschäftigen, dass Datenkompetenz, weil das wird ja auch wahnsinnig viel geredet, nicht ein Thema einer einzelnen Person ist. Also nicht, wir machen jetzt den Herrn Müller mal datenkompetent und dann läuft alles und dann die Frau Meier noch ein bisschen KI-kompetent und dann haben wir es im Griff. Sondern was wir brauchen, ist, wir haben diesen Begriff der zirkulären Datenkompetenz für uns geprägt. Und das bedeutet, diejenigen, die Daten bereitstellen müssen, die müssen wirklich verstehen, was damit getan wird und müssen für sich einen nachhaltigen Nutzen daran erkennen. Und die Daten dann nutzen, die müssen verstehen, wo diese Daten herkommen und welche Limitationen drin stecken, um sie vernünftig anwenden zu können. Und dafür braucht es einen Dialog, aber meistens gibt es den gar nicht.
Super, super spannend. Ich stelle mir jetzt in der Praxis vor, wir machen alle Zollämter in Deutschland für 2 Wochen zu. Wir machen so ein großes Schild dran, wir sind auf Betriebsschulung und die treffen sich dann alle irgendwo und machen dann Workshops ohne Ende. Wie habt ihr es in der Praxis gemacht?
Wir haben in der Praxis erstmal selber die Hospitationen gemacht. Das heißt, meine Forschungspartnerin und ich und noch ein paar Kollegen von mir sind einfach mitgelaufen, so Shadowing-mäßig. Haben auch mal erlebt, wie die Arbeitsbedingungen sind und es macht keinen Spaß, wenn man nachts kalt in so einer Lagerhalle steht und dann mal Pakete kontrollieren muss. Und es ist auch ganz schön laut und schmutzig und teilweise auch gefährlich. Also es ist wirklich mal zu erleben, was sich die Leute da antun oder antun müssen, um auch für unsere Sicherheit bereitzustehen. Mhm. Also das wirklich mal am eigenen Leib zu spüren, das macht schon nochmal einen Unterschied. Dann zu verstehen, worüber reden wir eigentlich, wenn wir über Statistik reden und worüber reden die, ich sage mal, Betroffenen, wenn sie über Statistik reden. Also, dass wir einfach auch gar nicht die gleichen Begriffe benutzen. Dieses Thema, eine gemeinsame Sprache zu finden, ist auch extrem wichtig. Und es passiert nicht, wenn du dich in den Seminarraum setzt mit denen und so ein paar Slides auflegst und sagst so, also Signifikanz bedeutet jetzt so und so und P-Wert ist definiert als bla bla bla. Ich meine, es geht da rein und da raus, weil es hat keinen Bezug zur täglichen Arbeit, sondern wirklich mal zu erleben, was macht ihr eigentlich? Was nutzt ihr von euch? Und was ist für euch vollkommen wertlos? Und was hättet ihr gerne? Das heißt, wir haben so gefragt, so wenn ihr euch was wünschen könntet, was hättet ihr gerne? Mhm. Und wir haben das aufgeschrieben, beobachtet, haben das dann für uns mal vorsortiert und haben das weiter oben präsentiert in der Generalzolldirektion und gesagt, so schaut mal, das ist das, was eure Leute vor Ort eigentlich gerne hätten. Und klar, es wird nicht alles funktionieren, aber vielleicht können wir uns dem ein bisschen annähern. Und was mir dann sehr geholfen hat, war, dass ich halt auch ein starkes Netzwerk habe in die Flughäfen. Ich habe mit Fraport sehr, sehr viel gearbeitet und tue es noch immer mit dem Münchner Flughafen, dass ich Kontakte in viele andere Bereiche habe und dann gesagt habe, okay, ich spreche einfach mal mit denen. Ich glaube, die haben Daten, die könnten euch weiterhelfen. Vielleicht könnt ihr ja kooperieren. Und dann kam als erstes so, naja, also wir glauben eigentlich nicht, dass die mit uns zusammenarbeiten würden. Und dann habe ich mich halt mit dem IT-Leiter von Fraport mal zum Abendessen getroffen und dann haben wir ein bisschen gequatscht. Und ich meinte, sag mal, geht das vielleicht? Und ich meinte, ja klar, wir haben eine API dafür, brauchen sich nur zu melden. Mhm. Und dann habe ich halt gesagt so, hey cool, also so vielleicht ist das mein Special Feature. Ich kann halt da rumlaufen und sagen so, ja hallo, also ich bin ja keine Beamtin, ich habe ja gar nicht gewusst, dass ich nicht mit ihm reden darf. Mhm. Weil das ist ja auch so ein bisschen was so, das heißt ja immer so schön, der Prophet im eigenen Land, der bringt halt nichts, die Leute wissen vielleicht, was die gerne hätten oder wo es was gibt. Aber es gibt hierarchische Regeln, es gibt starre Strukturen, man darf nicht miteinander reden, traut sich vielleicht nicht, weiß vielleicht nicht, wie erreiche ich die andere Person oder so. Und wenn dann einfach so jemand von außen reinkommt und sagt so, ja, ich habe nicht gewusst, dass das nicht geht, deswegen habe ich es einfach mal probiert und oh, es geht ja doch. Mhm. Das kann so eine unglaubliche Dynamik auslösen und das ist das, was mich so fasziniert an diesem Thema und weswegen ich glaube, boah, das ist bestimmt an vielen Stellen auch so, dass man gerade beim Thema Daten einfach denkt so, naja, wir haben es halt immer so gemacht und es geht halt auch nicht anders. Und deswegen ist aber auch gar keine Inspiration da, was man vielleicht noch Tolles damit machen.
Also ich frage kurz nach, ob das, was ich verstanden habe, richtig ist. Das, was du beschrieben hast, ist, ihr seid dorthin gegangen, wo die Daten bisher schon erhoben wurden und habt im Prinzip versucht, den Datenerhebungsprozess ein gewisses Bewusstsein zu schaffen dafür, wie wichtig das ist, um zu gucken, wie machen die das, dass die Daten ins System kommen, damit eben nicht Shit in, Shit out passiert, sondern gute Daten kommen und zu gucken, wie sind die Bedingungen dort, um sie eventuell besser zu machen. Richtig?
Ganz genau. Und ergänzen dazu sogar noch einen Schritt weiter, nämlich du sagst jetzt, okay, wir werden diese Daten erhoben. Der Schritt davor ist, wie wird etwas eigentlich definiert und festgelegt, wie etwas gemessen werden soll? Mhm. Also beim Zoll hast du halt eine Kontrolle. Aber was ist eine Kontrolle? Ist eine Kontrolle die Kontrolle des gesamten Flugzeugs? Ist eine Kontrolle die Kontrolle einer Person? Ist eine Kontrolle, wenn jetzt die Leute an mir vorbeilaufen und ich mir den anschaue und denke so, okay, passt schon, lasse ich jetzt durchgehen? Also allein schon diese Frage, was genau ist eigentlich mein, ich sag mal, Beobachtungsobjekt, meine statistische Einheit. Das ist, wenn du das nicht vorab klärst, dann kriegst du halt unterschiedliche Messungen. Klar. Ich sag mal ein anderes Beispiel, was in gewisser Weise ähnlich ist. Da untersuchen wir gerade zusammen mit verschiedenen Kliniken, wie Männer und Frauen in ihrem, also reagieren auf verschiedene, also auf Behandlungen. Also da geht's um Infektionen, genauer gesagt geht's um Sepsis. Also eine sehr, sehr schwere Erkrankung, wo dann halt auch verschiedene Medikamente gegeben werden. Und es geht um die Frage, ob eigentlich die Dosisempfehlungen für Männer und Frauen unterschiedlich sein müssten, weil diese Medikamente halt auch unterschiedlich abgebaut werden. So, also eigentlich eine relativ klare Forschungsfrage. Wir haben auch richtig coole Daten von drei Kliniken, die auch auf den ersten Blick komplett übereinstimmend aussehen. Was wir dann gemacht haben, war diese drei Datensätze zu nehmen und mit Hilfe von KI-Algorithmen mal zu analysieren, und zwar, ob die wirklich so miteinander vergleichbar sind. Und wir haben festgestellt, nee, gar nicht. Nämlich, weil die Messung ganz unterschiedlich erfolgt ist. Also bei einer dieser Kliniken beispielsweise wurde 8 Stunden nach der letzten Gabe gemessen, wie jetzt der Spiegel im Blut ist. Bei einer anderen Klinik nach 12 Stunden. Kannst du halt nicht vergleichen. Dann hast du eine Klinik, die gibt kontinuierlich das Medikament, also über einen Tropf, und eine andere, die gibt es halt immer zu festen Abständen. Auch das kannst du nicht vergleichen, aber das siehst du den Daten nicht an, weil die sind exakt gleich kodiert. So, und dieses Verständnis zu schaffen, was messe ich eigentlich genau, wie kriege ich meine Realität abgebildet in Daten und habe da auch einen einheitlichen Abbildungsprozess, das kommt noch, bevor ich das erste Datum überhaupt erhebe.
Macht Sinn. Also macht Sinn, macht fast niemand, oder? Und jetzt kommen wir zu meiner eigentlichen Frage. Wenn ich so ein Projekt heute angucke, dann gibt's von oben irgendwie die Vorgabe, Freunde, das muss auch alles effizienter, einfacher mit KI gehen. Macht mal. Und das ist ja zielgetriggert. Also so wie ich das gerade beschrieben habe, dann wird da vielleicht ein Budget gesprochen, Geld freigesprochen. Das, was du jetzt geschrieben hast, war aber ja unten an der Wurzel. Das war ja im Prinzip eigentlich, wenn ich es richtig verstanden habe, unabhängig von einem konkreten Projektziel, oder? Wie geht das zusammen?
Es gab schon ein konkretes Projektziel. Mhm. Also wenn ich jetzt mal auf das Zollprojekt zurückkomme, da haben wir schon vorab jetzt auch definiert aus den ersten Gesprächen, was sind eigentlich Use Cases, die den Zoll wirklich weiterbringen würden.
Okay.
Die sind entstanden. Wir hatten, ich glaube, 12 Ideen letztlich gesammelt nach diesen Hospitationen, die wir durchgeführt haben. Und die haben wir dann runtergebrochen auf 3, wo sich dann alle einigen konnten, okay, das sind wahrscheinlich diejenigen, die jetzt erstmal den meisten Nutzen bringen und die auch realistisch umsetzbar sind in dem Zeitrahmen und mit dem Budget, was wir haben und natürlich auch mit den Ressourcen. Und dann haben sich dafür Sponsoren gefunden. Also für jedes dieser Projekte hat sich ein Flughafen gefunden, der gesagt hat, okay, wir stellen uns auch bereit, um dann den Testlauf zu machen und das dann weiter zu verfeinern. Und dann haben wir losgelegt. Und es ist auch immer wieder ein iterativer Prozess. Also du fängst ja an, guckst dir mögliche Fragestellungen an, überlegst dir, was bräuchte ich dann für Daten, um diese Fragestellung zu beantworten, gleichst es ab mit der Realität. Dann stellst du fest, da ist eine Lücke. Okay, verbesserst, fängst mal an zu analysieren. Okay, und dann tun sich vielleicht neue Fragestellungen auf, vielleicht ganz neue Perspektiven. Oder du entdeckst eine andere Datenquelle, die helfen könnte, um jetzt diese Daten zu validieren und zu verbessern. Also natürlich auch die, allein die Frage schon, wann bin ich eigentlich fertig? Die ist eigentlich, hält man sich auch oft gar nicht und ist dann vielleicht begrenzt dadurch, dass irgendwann das Geld ausgeht, ja. Aber, es ist wirklich ganz, ganz viel Dialog in dieser Geschichte und das ist das auch, was ich meinte mit dem immer wieder Einbinden. Und das haben wir kontinuierlich fortgesetzt, weil du jetzt gesagt hast, ja, Mitarbeitereinbindung. Wir haben nicht gesagt so, wir waren jetzt bei euch, jetzt haben wir eure Bedürfnisse erhoben und jetzt machen wir und irgendwann kommen wir mit dem fertigen Produkt, sondern wir haben jede Woche einen Austausch, einen formalen Austausch und immer wieder auch dazwischen die potenziellen Nutzer, also die haben eine Gruppe zusammengestellt, das sind jetzt natürlich nicht alle 40.000 Mitarbeitenden des Zolls in Deutschland, sondern eine ausgewählte Gruppe, die haben von Anfang an Zugriff gehabt auf unsere zu entwickelnden Tools und können jederzeit Feedback geben und sich durchklicken und es anschauen und Kommentare abgeben. Und wir hatten auch 10 Zollbedienstete bei uns im Unternehmen, die selber bei uns hospitieren durften. Und auch das war ein absolutes Novum. Also zu sagen, da kommen jetzt Beamte, werden mal freigestellt vom Dienst und dürfen zu uns kommen und dürfen selber auch mal ausprobieren, was macht eigentlich die KI da und was verstehen wir unter Data Literacy und wie viel Arbeit stecken wir rein, um die Daten aufzubereiten und so, was passiert da eigentlich genau? Und das war unglaublich. Also so wiederum von der Motivation, die dadurch entstanden ist und auch für uns halt spannend, ja, sich so in die Karten schauen zu lassen und also sagen so, okay, jetzt zeigen wir euch mal wirklich alles und es gibt keine Geheimnisse bei uns.
Cool. Also klingt nach einem richtig spannenden Projekt. Für mich ist die Frage, wir haben jetzt eingangs, ich sag mal, über einen Projektschritt gesprochen, die Datenqualität überhaupt zu hinterfragen und sie zu verbessern. Ist das in dem konkreten Projekt bei dem Zoll bei euch im Prozess grundsätzlich eingeplant gewesen? Phase 2, 3, 4, 5, whatever. Oder ist es etwas, wo ihr vielleicht einen Stichpunktprobe macht und dann sagt, oh, da müssen wir aber nachschärfen. Wie funktioniert das grundsätzlich in so einem Prozess bei euch?
Also wir planen das immer ein. Mhm. Weil selbst wenn uns ein Auftraggeber sagt, meine Daten sind perfekt, dann gehe ich davon aus.
Das sagt jeder, oder?
Nee, das sagt jeder. manche nicht. Ich glaube, weil ich inzwischen schon oft genug über Datenqualität geredet habe und es auch immer wieder aufs Tablett bringe. Aber viele sind überrascht, wie viel schlechter ihre Daten sind, als sie geglaubt haben. Mhm. Ich habe ein anderes Beispiel im Bereich Logistik. Das habe ich auch in meinem Buch ein bisschen ausführlicher beschrieben. Ein Unternehmen, das Container vermietet und diese Container werden also losgesandt, werden befüllt, zirkulieren dann im System, werden gereinigt und wieder zurückgeholt und dann wieder neu befüllt. Und die hatten so die Idee, dass sie die Container mit Sensoren ausstatten können, um besser zu verfolgen, wie schnell die sich eigentlich bewegen, wo die sich bewegen und vor allem auch, wie viele verloren gehen. Haben das aufgebaut, ein unfassbar komplexes und teures System, hochtechnologisch mit einem riesen Data Lake dahinter. Und dann hat sich herausgestellt, dass die Ergebnisse nicht stimmen können. Also die waren halt einfach systematisch falsch und die haben, ich weiß nicht, wie viele zig Millionen investiert in dieses System. Eigentlich war es Crap, was rauskam. man konnte dann hinterher zeigen, dass es im datengenerierenden Prozess einfach ein paar Problemfelder gab, die was damit zu tun haben, dass halt bestimmte Container einfach systematisch untererfasst wurden oder dass es Messfehler gab oder solche Themen. Und das sind eigentlich alles ganz klassische Statistikthemen aus dem Bereich der Service-Statistik. Also genau das gleiche Problem habe ich, wenn ich eine Umfrage mache unter Menschen. Manche antworten nicht, manche lügen, manche antworten vielleicht doppelt und so weiter und so fort. Und dafür gibt es in der Statistik Methoden, wie man das korrigieren kann. Aber der erste Schritt ist, sich überhaupt bewusst zu machen, solche Fehler können passieren. Punkt eins. Zweitens, wenn ich die Hypothese habe, dass solche Fehler passiert sind, wie würde sich das in den Daten abbilden? Das heißt, was sind typische Fehlermuster? Wenn ich dann diese Fehlermuster finde, dann habe ich eine Bestätigung dafür, dass meine Hypothesen über die Fehler korrekt sind. Und dann kann ich meine Methoden anwenden, um diese Fehler wiederum zu korrigieren. Also beispielsweise fehlende Werte zu ersetzen, sagen wir imputieren dazu, oder potenzielle Verzerrungen, also Biases zu korrigieren. Und letztlich haben wir genau das gemacht und am Ende waren die Daten von einer unfassbar höheren Qualität und es hat sich dann, haben sich dann noch ein paar andere Sachen rausgestellt, also Kennzahlen, die dieses Unternehmen an seine Kunden berichtet hat, die eben auch teilweise über Jahre falsch berichtet wurden. Das war keine angenehme Erfahrung, weil das dann schon auch erstmal so ein bisschen gegen uns gab, also so Ressentiment, nee, das kann doch nicht sein, das kann doch nicht sein, ihr müsst einen Fehler gemacht haben und so weiter. Und irgendwann hat dann aber das Unternehmen, das die Daten bereitgestellt hat, dann gesagt, doch, ja, das kann sein. Ja, und letztlich, also im Endeffekt war es zugunsten unseres Kunden. Es war natürlich peinlich, das zuzugeben, aber es war letztlich zugunsten unseres Kunden. Aber es war eine Situation, die ich eigentlich niemandem wünsche, aber ich fürchte, es gibt ganz viele Unternehmen, die eigentlich in der Lage sind, dass sie seit Jahren systematisch falsche Daten in ihren Dashboards haben und es keinem auffällt.
Das ist vielleicht eine schöne Brücke zu dem Thema Macht. Oder? Weil in dem Moment, wo jemand sagt, hey, hallo, wir haben doch den Fehler bei uns, setzt er sich ja den Hut auf, übernimmt Verantwortung. Wir haben die Sendung jetzt unter das Thema ja gestellt, was macht die Macht sozusagen von dem, der Daten hat. Ganz grundsätzlich, was denkst du, wie verschiebt sich die Macht und wer nutzt sie und auf was muss man aufpassen?
Also ich habe das Thema Macht immer wieder erlebt unter dem Begriff der Evidenz. Also eine Freundin von mir sagt, früher hatten wir in der Medizin eminenzbasierte Medizin, jetzt haben wir evidenzbasierte Medizin, aber die Frage ist, wer definiert denn, was Evidenz ist? Es geht schon mit der Frage los, was wird überhaupt untersucht? Das heißt, zu welchen Themen sammeln wir Daten? Worauf setzen wir unseren Fokus? Wie sammeln wir diese Daten? Von wem sammeln wir diese Daten? Und was über wen oder was wissen wir dann schließlich etwas und wo haben wir vielleicht mehr oder weniger beabsichtigt blinde Flecken, weil wir da wegschauen. Und das haben wir in der Pandemie gesehen, ja, wie viel da einfach ausgeblendet wurde. Und ich glaube, das wird auch in Organisationen zunehmend ein Thema werden. Was messen wir eigentlich, was betrachten wir nicht? Und ich glaube, dass das im Zeitalter von KI ein großes Thema werden wird, weil die Frage der Beziehungen, des Zusammenarbeitens in Unternehmen eine immer größere Rolle spielt, wenn sich möglicherweise Parallelorganisationen aufbauen durch KI-Agenten. Das heißt, ich habe plötzlich nicht mehr nur meine menschliche Workforce, sondern ich habe noch meine agentische Workforce, von der ich möglicherweise überhaupt nicht weiß, was die macht, die sich widersprechen vielleicht, über die, wo schon die Frage steht, wer hat die eigentlich unter Kontrolle? Und welche Kompetenzen bräuchte jetzt eigentlich jeder und jede Mitarbeitende, um mit KI-Agenten umzugehen? Weil eigentlich sind es Führungskompetenzen, Kommunikationskompetenzen. Was trage ich diesen Agenten auf? Oder wenn es nur Assistenten sind im einfachen Fall, was trage ich denen auf? Wie sehr verlasse ich mich auf das, was die mir dann eigentlich liefern? Und welche potenziellen Folgeschäden hat das, wenn es eben nicht so verlässlich ist?
Also ich glaube, einfachste Takeaway an der Stelle ist vielleicht ganz klar, KI ist an der Stelle kein IT-Projekt und es ist vielleicht auch an der Stelle überhaupt kein Prozessoptimierungsprojekt, sondern es ist erstmal ein Geschäftsleitungs- oder Führungsthema zu entscheiden, mit welchen Werten agieren wir da überhaupt in dem Bereich und was sind die Maßstäbe, die für uns anzusetzen sind, oder? Wenn ich das so in der Praxis heute angucke, dann sehe ich, Millionen von Dienstleister, die in irgendeiner Form mit dem Stichwort KI durch die Tür kommen wollen und tolle Dinge versprechen. Aber eigentlich sind die Rahmenbedingungen vollkommen unklar. Jetzt, klar, gibt es den EU-AI-Akt und so weiter und so fort. Aber eigentlich die Definition, die du jetzt benannt hast, die muss ja ganz von oben kommen. Wie weit wollen wir gehen? Was wollen wir überhaupt erreichen damit? Um wem geben wir welche Autorität dazu, richtig?
Ja, und zu verstehen, die Verantwortung liegt jetzt halt wirklich bei jedem Einzelnen. Du kannst nicht mehr so eine Kausalverantwortung oder nur eine retrospektive Verantwortung definieren. Also Kausalverantwortung, ganz einfach gesagt, wer ist denn schuld, wenn was schief geht, oder retrospektiv, okay, ich habe einmal dafür gesorgt, dass das System sauber aufgesetzt ist. Ja, das diskutiert man ja oft. Ah, die Systeme müssen fair sein, die müssen an unverzerrten Daten trainiert sein und so weiter und so fort. Das nützt nichts. Das reicht nicht, weil der große Unterschied von KI zu früheren Technologien ist, dass KI sich durch die Benutzung fortlaufend weiterentwickelt. Das heißt, selbst wenn du die unter höchsten ethischen Maßstäben designst, sie wird aber benutzt von Leuten, die absichtlich oder auch unabsichtlicher Unwissenheit die KI missbrauchen für falsche Zwecke, dann verändert die sich auch und dann hast du das nicht mehr unter Kontrolle. Das heißt, jeder Einzelne, der KI anwendet, hat seinen Teil oder ihren Teil der Verantwortung zu tragen. Und also so ein Beispiel davon oder ein Aspekt, auf den der da ganz stark damit zusammenhängt, ist die Frage, welche Fehlerkultur haben wir eigentlich in Organisationen oder wollen wir haben? Mhm. Du hast ja eine Entwicklung, die wir durch KI sehen und jetzt nicht erst seit gestern, sondern eigentlich schon in dem Moment, wo es losging mit automatisierten Übersetzungen und so, ist, dass Menschen viele ihrer Defizite verschleiern können. Mhm. Also ich bin vielleicht noch in der Lage, halbwegs vernünftig ein E-Mail auf Englisch zu formulieren. Bei Französisch und Spanisch wird es dann schon schwieriger und wenn es dann auf Ungarisch sein soll, naja. Aber dank automatisierten Übersetzungstools kann ich das jetzt machen. Mhm. Die Frage ist nur, erstens, was suggeriere ich damit? Welcher Eindruck entsteht damit von meinen Kompetenzen? Welchen Eindruck habe ich vielleicht sogar selbst von meinen Kompetenzen? Und habe ich es eigentlich unter Kontrolle? Gerade wenn es um die subtilen Feinheiten der Sprache geht, kommt wirklich das rüber, was ich ausdrücken wollte? Da sind übrigens auch Angriffspunkte für das Thema hybride Bedrohungen, über das wir ja bisher in erster Linie auf der Ebene von Staaten und Regierungen sprechen, aber eigentlich noch nicht auf der Ebene von Organisationen. Was passiert denn eigentlich, wenn ein feindlicher Angreifer es schafft, sich in meine Systeme einzuhacken und sämtliche Kommunikation subtil zu beeinflussen? Hm. Also den Tonfall von E-Mails. Oder wenn ich als Führungskraft dann eben jetzt dank meiner KI-Assistenten dann nicht mehr in einem Meeting sitze, sondern halt meine Assistenten in 5 Meetings sitze, die transkribieren und zusammenfassen lasse. Wenn aber das, was da zusammengefasst ist, einfach überhaupt nicht dem entspricht, was gesagt wurde oder der Tonfall ganz anders wiedergegeben wurde, dann kann ich Stimmungen, Einstellungen in Organisationen stark manipulieren. Und das muss noch nicht mal böse Absicht passieren. Es kann ja einfach auch ein schlecht programmiertes System sein oder eine KI, die halt noch nicht so leistungsfähig ist, wie ich glaube. Mhm. Oder das Thema, Leute fangen an mit KI zu coden, sind plötzlich der Meinung, wow, jetzt kann ich schon die ganz coole Apps selber bauen, selber programmieren. Es gibt schon zig Fälle, wo in dem Code dann Sicherheitslücken drin sind. Wer kontrolliert denn das dann? Ist überhaupt noch jemand da, der es kontrollieren kann? Mhm. Und das ist die Frage, wie gehen wir damit um? Und das setzt aber voraus, dass wir eine Unternehmenskultur, eine Führungskultur haben, die es ermöglicht, eigene Schwächen, Defizite und Fehler zuzugeben und zu sagen, ich kann das noch nicht. Da muss noch mal jemand drüber schauen und so, anstatt zu sagen so, oh super, okay, ja, lass ich mal von ChatGPT lösen und dann kriegst du das, Chef, und dann ist alles super. Und am Ende hat man dann vielleicht irgendwie, stellt man 3 Jahre später fest, okay, man hat einen Bericht und hat halt jahrelang auf falsche Informationen gesetzt.
Gib mir an der Stelle dein Takeaway für Führungskräfte und Geschäftsleitung im Umgang mit KI. Du hast ja jetzt eigentlich schon die Brücke geschlagen dazu. Ich habe verstanden, man sollte 2-mal drauf gucken. Formulierst du doch. Was würdest du den Menschen mitgeben, die solche Projekte oder den Gesamterfolg oder den Fluss in Unternehmen grundsätzlich verankern?
Bei Führungskräften heißt es für mich erstens, wirklich selber Verantwortung zu übernehmen. Und zu sagen, ich lasse zu, dass Fehler passieren. Also Fehler müssen möglich sein. Wir müssen aber über Fehler offen reden. Es gibt diesen Begriff der Just Culture. Das ist eine Kultur, die oft in sicherheitskritischen Bereichen etabliert wird, also im Gesundheitsbereich. Aber zum Beispiel auch gibt ein schönes Beispiel die Rettungstaucher in Alaska, die sich immer zusammensetzen und nach jedem Einsatz auch schauen, okay, was ist heute schiefgegangen, selbst wenn es keine Konsequenzen hatte. Oh, ich habe nach dem Einsatz gemerkt, meine Taschenlampe ging nicht. Ich berichte das, damit zukünftig alle darauf achten, ihre Taschenlampen zu kontrollieren. Ja? Also die kleinsten Fehler wirklich auch offen anzusprechen und das zu honorieren, zu verhindern, dass große Fehler draus werden. Diese Kultur aufzubauen, dafür bin ich als Führungskraft verantwortlich.
Spannend, spannend. Ich würde Folgendes vorschlagen. Ich glaube, deine Gedankenwelt, deine Erfahrung ist für ganz, ganz viele sehr, sehr wertvoll. Du hast ermöglicht, dass man sich damit in Buchform auseinandersetzen darf in Zukunft. Sag uns zwei Stichworte zu dem Buch, was demnächst von dir erscheint, damit man da den Dialog im Gedanken mit dir fortsetzen kann. Interessiert bestimmt auch den einen oder anderen.
Ja, das Buch erscheint am 16. Oktober. Das heißt, Daten sind Macht, kompetentes Entscheiden im Zeitalter von KI. Wendet sich an Führungskräfte oder alle, die vielleicht mal Führungskräfte sein wollen. Und behandelt viele der Themen, die wir heute angesprochen haben und einige darüber hinaus. Und was dieses Buch sehr besonders macht, es sind meine 23 Jahre Erfahrung in der Beratung eingeflossen. Dazu ist sehr viel wissenschaftlicher Hintergrund dabei, aktuelle Forschung. Und ich habe von über 40 Menschen aus der Praxis ihre persönlichen Beiträge drin, ihre Notizen aus der Praxis, warum das Thema für sie relevant ist, was sie gerade beschäftigt und was sie auch den Leserinnen und Lesern mitgeben möchten.
Wie lange liest man daran, Katharina, wenn man so ein durchschnittlich schnell begabt lesende Führungskraft in Deutschland ist? Was denkst du? Was buche ich ein? Ein Flug oder ein Wochenende?
Meine Schwester, und die hat einen ganz anderen Hintergrund, die hat es in einer Nacht durchgelesen, weil sie es nicht mehr weglegen konnte.
Also. Gibt es digital? Gibt es nur Papier? Wie ist das?
Es gibt das Papier und als E-Book.
Ah ja, kannst du gar einen Flieger mitnehmen, wenn du das jetzt gehört hast. Liebe Katharina, hat mir sehr viel Freude bereitet. Ich glaube, es war spannend. Ich könnte mir auf einem halben Auge vorstellen, dass das sogar nochmal für ein Interview nochmal Input kriegt, wir zwei. Ansonsten, du bist viel unterwegs. Danke für deine Zeit, danke für das Wissen, danke fürs Teilen in diesem Sinne.
Danke dir.
Alles Gute. Danke. Ciao, ciao.
Ciao.